SWR aktuell Infodate am Morgen
mit Bernhard Seiler. Guten Morgen. Im Bundestag ist es gestern Abend wieder etwas später geworden. Es standen eine Menge Themen auf dem Programm. Eines davon, die Qualität an deutschen Kitas. Die soll sich verbessern. Und dazu hat der Bundestag am späten Abend ein neues Gesetz verabschiedet. Einzelheiten dazu von Thomas Bertsch.
Das neue Gesetz soll schon zum 1. Januar 2025 in Kraft treten. Es sieht im Kern vor, dass die Länder auch in den kommenden beiden Jahren jeweils rund 2 Milliarden Euro vom Bund bekommen. Das Ziel, das Betreuungsangebot an den Kitas erhalten. Der Fokus soll dabei auf mehr Stellen für Erzieherinnen und Erzieher liegen. Vor allem in Westdeutschland herrscht Personalmangel. Dort fehlen nach Berechnungen von Experten an der TU Dortmund bis zum Jahr 2030 bis zu 90.000 Fachkräfte.
Im US-Bundesstaat Florida laufen nach Hurricane Milton die Aufräumarbeiten. Das Heimatschutzministerium spricht von mindestens 10 Toten im Zusammenhang mit dem Sturm. Milton ist in der vergangenen Nacht mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von bis zu 190 Kilometer pro Stunde über Florida gezogen. Gouverneur DeSantis sagte, der Sturm habe zwar großen Schaden angerichtet, das schlimmste Szenario sei aber ausgeblieben. Auch aus dem Verteidigungsministerium hieß es, die angeordneten Evakuierungen hätten Leben gerettet. Kommt in Deutschland bald wieder eine Förderung für Elektroautos? Die wirtschaftspolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion Detzer hält das für möglich. Hintergrund ist die kriselnde deutsche Autoindustrie. Hanna Vogel mit Einzelheiten.
Sie denke, dass eine solche Prämie wieder eingeführt werden könnte, sagte Detzer in der SWR-Sendung zur Sache Baden-Württemberg. Man verhandle in der Ampelregierung gerade ein großes Autopaket. Im Dezember 2023 hatte die Ampel überraschend das Aus für die Prämie verkündet. Grund dafür war ein Milliardenloch im Haushalt. Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Hofmeister Kraut forderte die Ampelregierung dazu auf, rasch die Rahmenbedingungen für die Autoindustrie zu verbessern. Man habe noch Zeit, wenn man jetzt die richtigen Entscheidungen treffe, sagte die CDU-Politikerin. Die Autobranche sei in der größten Krise seit ihrem Bestehen.
Der Bundesrechnungshof übt einem Medienbericht zufolge scharfe Kritik am geplanten Rentenpaket der Bundesregierung. Insbesondere die Zuschüsse aus dem Haushalt für die Rentenversicherung bergen laut den Rechnungsprüfern erhebliche Risiken und könnten zu einer Überlastung des Bundes führen, schreibt die Rheinische Post. Sie zitiert aus einer Stellungnahme des Bundesrechnungshofs. Darin heißt es weiter, die Pläne würden vor allem die heutigen Rentner und die kommenden Babyboomer-Jahrgänge begünstigen, junge und künftige Jahrgänge aber belasten. Die Generationengerechtigkeit sei daher nicht gegeben. Frankreichs neue Mitte-Rechts-Regierung will im kommenden Jahr das Haushaltsdefizit um rund 60 Milliarden Euro verringern. 2 Drittel der Summe sollen durch Ausgabenkürzungen erreicht werden, 1 Drittel durch höhere Steuern, heißt es nach einer Kabinettssitzung. Aus Paris, Holger Beckmann.
Dafür sollen Ausgaben für Renten in der Sozialversicherung, Etats der Ministerien und der Kommunen gekürzt werden. Steuererhöhungen soll es auch geben, etwa für den Stromverbrauch oder Autos mit Verbrennungsmotor. Auf 400 große Unternehmen in Frankreich soll eine Extrasteuer zukommen, wenn sie mehr als 1 Milliarde Euro jährlich umsetzen. Erheblicher Widerstand gegen die Pläne kommt von der linken und der rechtsextremen Opposition im französischen Parlament, weil Barniers Regierung dort keine eigene Mehrheit hat, gibt es Zweifel, dass die Sparpläne so Realität werden.
Koblenz bekommt einen Klimabeirat. Das Gremium soll die Stadt beim Thema Klimaschutz beraten. Das hat der Rat in seiner Sitzung gestern beschlossen. Der Klimaschutzbeirat soll der Stadt dabei helfen, die richtigen Maßnahmen für mehr Klimaschutz zu finden. Jessica Pfeiffer mit den Einzelheiten.
Der Klimabeirat setzt sich nach Angaben der Stadt aus Experten verschiedener Institutionen zusammen. Dazu gehören unter anderem die Universität und Hochschule Koblenz, die Industrie- und Handelskammer, die Handwerkskammer und das Klimabündnis Koblenz. Sie sollen Ideen entwickeln und Vorschläge machen, die dann im Stadtrat diskutiert werden können. Welche Maßnahmen die Stadt in Sachen Klimaschutz bereits ergriffen hat und wie sie wirken, das können Interessierte im aktuellen Bericht zum Klimaschutzkonzept auf der Internetseite der Stadt nachlesen.
In Krefeld hat die Polizei am Abend in einem Kino am Hauptbahnhof einen Mann angeschossen. Er soll vorher an 3 verschiedenen Orten in der Nähe Brände gelegt haben. Der Mann wurde von den Beamten bis ins Foyer des Kinos verfolgt. Er soll einen Brandsatz und eine Waffe bei sich gehabt haben. Bisher ist nichts über seine Identität und das Motiv bekannt. Der mutmaßliche Täter wird im Krankenhaus behandelt. Sonst gibt es laut Polizei keine Verletzten. Der SC Freiburg meldet einen Rekord in wirtschaftlicher Hinsicht. So konnte der Fußball-Bundesligist seinen Umsatz in der vergangenen Saison zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte auf mehr als 200 Millionen Euro steigern. Das sind fast 30 Millionen mehr als im Vorjahr. Jens Ottmann.
Mitgliederversammlung beim SC Freiburg. Sportlich stehen die Breisgauer auf Rang 4 der Bundesliga-Tabelle. Der Generationswechsel von Christian Streich zu Julian Schuster hat nahtlos funktioniert. Auch wirtschaftlich steht der Verein so gut wie noch nie da. Verkündet wurden die besten Zahlen der Vereinsgeschichte. Einziges Negativthema, der Sportclub hat aktuell keinen Präsidenten. Der bisherige Eberhard Fugmann lässt sein Amt ruhen. Es geht wohl um mangelnde Befugnisse. Ursprünglich hätte ein neuer Präsident gewählt werden sollen, doch das wurde von der Tagesordnung erstmal gestrichen.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Im südlichen Baden-Württemberg gibt es heute Morgen noch ein paar Schauer, die ziehen aber bis zum Mittag ab. Ansonsten scheint immer öfter die Sonne. Besonders im nördlichen Rheinland-Pfalz sind 5 bis 6 Sonnenstunden drin. In den meisten Regionen bleibt es heute trocken, bei bis zu 9 Grad am Nachmittag in Prüm und bis zu 15 Grad in Hockenheim.
SWR aktuell, Hintergrund.
Die Träger von 4 Nobelpreisen wurden diese Woche schon bekannt gegeben für Medizin, Physik, Chemie und Literatur. Heute Vormittag verkündet das norwegische Nobelkomitee dann in Oslo, wer dieses Jahr den Friedensnobelpreis erhält. Eine Auszeichnung, die immer auch eine politische Botschaft ist. Vor einem Jahr hieß die Preisträgerin Narges Mohammadi. Die iranische Frauen- und Menschenrechtsaktivistin saß bei der Bekanntgabe im Gefängnis. Und daran hat sich trotz der großen Aufmerksamkeit durch den Nobelpreis nichts geändert. Wie geht es ihr heute? Pia Masurczak berichtet.
Wer wissen will, wie Narges Mohammadi den Friedensnobelpreis vor einem Jahr aufgenommen hat, muss ihrer Tochter Kiana zuhören. Die verliest im französischen Exil eine kurze Nachricht ihrer Mutter aus dem Gefängnis. Als die Stimme der Vorsitzenden des Nobelkomitees im iranischen Fernsehen zu hören war, erklang im Frauentrakt des Evin-Gefängnisses lauter Protest. Die Botschaft des Komitees mischte sich mit den Rufen meiner Gefängnisgenossinnen. Frau, Leben, Freiheit. Und darin kristallisierte sich die Kraft der iranischen Protestbewegung. Doch obwohl andere ihr eine Stimme leihen müssen, ist Narges Mohammadi nicht verstummt. Im Gegenteil, ihre Nachrichten und Appelle werden regelmäßig über Familienmitglieder und Anwälte aus dem Gefängnis geschmuggelt. Im Januar wandte sie sich beispielsweise mit einem Appell an UN-Generalsekretär Antonio Guterres.
Wir sind der Meinung, dass die geschlechtsspezifische Apartheid als eine Form des Verbrechens gegen die Menschlichkeit anerkannt werden sollte, ähnlich wie die rassistische Apartheid. Wir fordern die internationale Gemeinschaft unter ihrer Führung dringend auf, sich dieser Angelegenheit anzunehmen und Maßnahmen zu ergreifen.
Menschen- und Bürgerrechte, der Kampf gegen die Todesstrafe, Geschlechterdiskriminierung und Gewalt gegen Frauen. Es sind die Themen, für die sich die Aktivistin seit mehr als 25 Jahren einsetzt, unter anderem als Vizepräsidentin des Defenders of Human Rights Center. Mehr als 10 dieser Jahre hat sie im Gefängnis verbracht und auch darüber wieder Bücher geschrieben und Reden gehalten. Über sexualisierte Gewalt gegen weibliche Gefangene zum Beispiel oder über Isolationshaft, wie in diesem Video von 2022 während eines Hafturlaubs. Während meiner letzten Inhaftierung wurde ich im Evin-Gefängnis mehr als 2 Monate in Isolationshaft gesperrt. Als ich zum 4. Mal in die Isolationszelle verlegt wurde, habe ich mich gefragt, ob ich enttäuscht sein sollte, weil unsere Kampagne gescheitert ist. Ganz im Gegenteil. Ich bin überzeugt, dass es für die Verwirklichung von Menschenrechten und Demokratie Mut, Durchhaltevermögen und Aufmerksamkeit braucht. Genauso kämpferisch klingt Narges Mohammadi auch nach der Verleihung des Friedensnobelpreises. Doch die Jahre im Gefängnis haben bei der 54-Jährigen Spuren hinterlassen. Ihr Gesundheitszustand sei besorgniserregend, heißt es immer wieder von ihrer Familie. Ihre Herzprobleme würden nicht angemessen behandelt, auch weil sie sich weigert, im Krankenhaus das vorgeschriebene Kopftuch zu tragen. Erst im Herbst letzten Jahres war Mohammadi zusammen mit anderen Gefangenen im Frauentrakt in den Hungerstreik getreten. Das Ziel? Bessere medizinische Versorgung von Gefangenen. Mitstreiterinnen wie Shirin Ebadi, Gründerin des Defenders of Human Rights Center, hatten im Oktober letzten Jahres gehofft, der Preis würde sie vor weiteren Repressionen des iranischen Regimes schützen. Es sieht nicht so aus, als würde das funktionieren. Erst im Juni wurde Mohammadi zu einem weiteren Jahr Gefängnis verurteilt, wieder einmal wegen sogenannter Propaganda gegen das System. Was aber offenbar nichts an ihrem Engagement ändert. Nachdem ihre Kinder Kiana und Ali im November den Preis entgegengenommen haben, gründete die Familie eine Stiftung in Narges Mohammadis Namen. Das Ziel? Sozialer und politischer Wandel im Iran. Die 2003 ebenfalls mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnete Shirin Ebadi ist überzeugt, dieser Wandel habe durch den Preis Aufwind bekommen. Dieser Preis hat dem Regime gezeigt, dass die Welt aufmerksam die Bewegung im Iran beobachtet.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Die Absage des Deutschlandbesuchs von US-Präsident Biden hat auch die Reisepläne des ukrainischen Präsidenten Zelensky durcheinandergebracht. Statt viele Staats- und Regierungschefs auf dem US-Luftwaffenstützpunkt in Ramstein zu treffen, reist er nun in die europäischen Hauptstädte. Nach London, Paris und Rom macht er heute Station in Berlin. Geplant ist unter anderem ein Gespräch mit Kanzler Scholz, in dem er einmal mehr um Unterstützung werben wird. SWR aktuell Hauptstadtkorrespondentin Bianca Schwarz. Worüber will er denn genau sprechen?
Zelensky will seinen Siegesplan vorstellen, so nennt er ihn selber. Grob gesagt folgt der dem Motto Frieden durch Stärke. Die Ukraine will mehr Waffenlieferungen aus dem Westen, um Russland dadurch zu Verhandlungen zu zwingen. Aber bisher hat Russland ja jeden Vorstoß in Richtung Verhandlungen kategorisch abgelehnt, ganz egal, wer das vorgeschlagen hat. Und der Zeitpunkt, der drängt wahrscheinlich auch aus Sicht von Zelensky. Russland greift immer wieder gezielt die ukrainische Energieversorgung an, dass es auch diesen Winter dazu kommt, dass zum Beispiel großflächig Strom ausfällt. Das will die Ukraine verhindern.
Die CSU kommt heute in Augsburg zu einem zweitägigen Parteitag zusammen. Neben der Migrationspolitik dürfte ein Kernthema das Verhältnis zu den Grünen sein. Achim Wendler.
Markus Söder steht im Wort. Kanzlerkandidat Merz habe seine volle Rückendeckung. Wir rocken das gemeinsam. So das Versprechen des CSU-Chefs, als er Friedrich Merz die Kandidatur überlassen musste. Bisher hält sich Söder daran, dass er das auch heute tut in seiner Rede, dass Merz morgen von den Delegierten beklatscht wird. Für all das spricht das Motto des Parteitags: Einigkeit und Klarheit. Einig und klar soll auch die Absage an die Grünen sein. Schwarz-Grün, laut Söder, ein absolutes No-Go. Das dürfte der CSU-Chef in Augsburg bekräftigen, zumal sein Stellvertreter Manfred Weber gerade einen anderen Akzent gesetzt hat. Weber wollte ein Bündnis mit den Grünen nicht pauschal ausschließen. In der CSU hat er damit viele geärgert. Jetzt sagt Weber dem BR, der Parteitag werde ein zentrales Signal aussenden. Die CSU sei bereit, bundespolitisch Verantwortung zu übernehmen. Ob mit oder ohne Grüne, dazu sagt Weber nichts mehr.
Die Woche der Nobelpreisverkündungen geht heute, wie schon angesprochen, mit der Bekanntgabe des Friedensnobelpreisträgers oder Preisträgerin zu Ende. Und das ist jedes Jahr der Höhepunkt der Nobelpreisverkündungen. Er gilt als wichtigste Auszeichnung weltweit und hat einen hohen politischen Stellenwert. Julia Weschenbach.
Wohin auch immer man auf der Welt blickt, Krisen und Konflikte. Angesichts dessen stellt so mancher Experte in Frage, ob in diesem Jahr überhaupt ein Friedensnobelpreis vergeben werden sollte. 197 Personen und 89 Organisationen sind für die wichtige Auszeichnung nominiert. Damit ist das Kandidatenfeld im Vergleich zum vergangenen Jahr deutlich geschrumpft. Eindeutige Favoriten gibt es nicht. Unter den bekannten Nominierungen sind gleich mehrere Hilfsinitiativen sowie Journalisten im Nahen Osten. 2023 war die Auszeichnung an die inhaftierte Iranerin Narges Mohammadi gegangen.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Wir kommen nochmal zurück zum Bundestag und zu der Nachtsitzung. Eigentlich sollte es die ja nicht mehr geben. Schließlich waren vor ein paar Jahren mal zwei Abgeordnete umgekippt, weil sich Tagesordnungspunkt an Tagesordnungspunkt gereiht hat und das gar kein Ende mehr nahm. Genutzt haben diese guten Vorsätze allerdings wenig, stellt ARD-Hauptstadtkorrespondentin Eva Ellermann fest.
Guten Morgen! Die Bundestagsabgeordneten aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz und nicht nur die haben sich für heute früh ganz bestimmt den Wecker auf extra laut gestellt. Es war nämlich schon wieder eine lange Nacht im Parlament. Angepeilter Schluss war gegen 12:30 heute früh. Nach einer Beratung zum Seefischereigesetz sollte der lange Tag endlich zu Ende sein. Nach knapp 16 Stunden. Und gleich um 9 Uhr geht's wieder los. Da heißt es fit sein für den Ausbau von Telekommunikationsnetzen. Ein Thema, das genauso komplex ist, wie es sich anfühlt nach vielleicht 6 Stunden Schlaf. Eigentlich wissen es alle. Nachtsitzungen machen nur kleine Augen. Sie sind schlecht fürs Familienleben, schlecht für die Konzentration, schlecht für die Gesundheit. Und auch schlecht für die Themen, die nach ganz hinten geschoben werden. Einziger Vorteil, man kann nach Sitzungsende gleich ohne Zwischenstopp in einen Berliner Club feiern gehen, denn die machen dann gerade auf. Ach nee, die nächste Sitzung fängt ja gleich an. Guten Morgen!
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.